Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Der Staat wird Hauptaktionär bei der Commerzbank. Das UN-Hilfswerk stoppt seine Arbeit im Gazastreifen. Und die eisige Kälte hat Deutschland weiter fest im Griff. Die Finanzkrise schlägt bei der Commerzbank weit mehr durch als erwartet. Sie braucht nach 8 Milliarden im November jetzt noch einmal 10 Milliarden Euro aus dem staatlichen Rettungsfonds. Das hat offenbar mit heftigen Problemen bei der Dresdner Bank zu tun, die von der Commerzbank übernommen wird. Der Finanzminister zieht daraus die Konsequenz, jetzt bei der Commerzbank einzusteigen. Sie wird zum Teil verstaatlicht. Der Bund kann also bei Unternehmensentscheidungen in Zukunft gewichtig mitreden.
Ein starkes Signal für eine starke Commerzbank. So will der Bundesfinanzminister den Einstieg des Staates bei der zweitgrößten Privatbank gewertet wissen. Und der Bundeswirtschaftsminister meint:
Damit ist jetzt ganz klar, dass wir eine weitere leistungsfähige Großbank haben, die wieder oder noch stärker in der Lage ist, Kredite an die produzierende Wirtschaft zu vergeben.
An der Börse allerdings zeigt man sich alles andere als begeistert vom Einstieg des neuen Großaktionärs.
Es war schon, haben wir 25+1% Beteiligung des Staates an der Commerzbank und eine ganz abenteuerliche Konstruktion, was da alles kommt, was die Allianz noch übernimmt, was da hin und her geschoben wird. Also das muss man jetzt erstmal in den nächsten Wochen oder in den nächsten Stunden sortieren.
Es war wohl die extreme Schieflage der Dresdner Bank, die zum Jahreswechsel bilanziert werden musste. Eine milliardenschwere Hypothek von der Commerzbank selbst im schwierigen Fahrwasser nicht allein zu schultern.
Franz Zink in Frankfurt. Der Staat jetzt also Anteilseigner bei der Commerzbank. Was wird unter diesen Bedingungen bei der Bank anders laufen?
Also die 25% Beteiligung macht den Staat zu einem Großaktionär, ohne dessen Zustimmung bei der Commerzbank praktisch nichts mehr geht. Zum Beispiel kann er verhindern, dass die Commerzbank, egal ob sie nun mit der Dresdner Bank oder ohne die Dresdner Bank dastehen würde, von irgendeiner anderen Bank übernommen werden könnte. Wenn denn jemand daran interessiert wäre, obwohl der Börsenwert nur noch knapp 4 Milliarden Euro beträgt. Vor allem aber hat der Staat, das hat ja Wirtschaftsminister Kloß eben auch betont, mitzureden bei der Kreditvergabe. Er wird darauf achten, dass die Unternehmen nicht unnötig Finanzierungen weggenommen bekommen.
Kann uns das auch noch bei anderen Banken blühen, dass der Staat als Retter oder als Stütze einsteigen muss?
Ja, ein Börsianer hat ausgesprochen, was viele ähnlich sehen. Die Rettungsaktion ist ein Alarmsignal, dass tatsächlich noch einiges nachkommen könnte. Der Bilanzstichtag 31.12. liegt gerade eine Woche zurück und es muss verheerend gewesen sein, was die Geldinstitute da an Abschreibungen auf Wertpapiere, auf Aktien, auf faule Kredite verkraften müssen. Deshalb wird hier natürlich stark damit gerechnet, dass beispielsweise jene Landesbanken, die schon unter den Schutzschirm gehen mussten, noch tiefer in die Verlustzone gerutscht sind und um weitere Staatshilfen werden bitten müssen.
Ein Ausblick von Franz Zink. Vielen Dank. Im Streit ums Gas war heute eine Lösung beinahe in Sicht. Der russische Monopolist Gazprom deutete an, die Lieferungen via Ukraine rasch wieder aufzunehmen. Erst aber sollten EU-Beobachter überprüfen, ob die Ukraine das Gas korrekt durchleitet. Am Abend hieß es dann, Russland stimme dem nun doch nicht zu. Osteuropa und der Balkan warten dringend auf eine Lösung. Ihre Bürger frieren nämlich und ihrer Wirtschaft fehlt die Energie.
Auch in Brüssel klirrende Kälte. Doch der Empfang des russischen Gazprom-Chefs Miller in der EU-Kommission warm und herzlich. Mehrere Stunden versuchten EU-Kommissionspräsident Barroso und Energiekommissar Piebalgs, Russland zum Einlenken zu bewegen und den Gashahn nach Europa wieder aufzudrehen. Der Vorschlag der Europäer, Beobachter sollen darüber wachen, dass die Ukraine das für Europa bestimmte Gas nicht abzweigt. Zunächst Zustimmung der Russen. Wenn die EU internationale Beobachter in die Ukraine entsendet, dann nehmen wir die Gaslieferungen durch die Ukraine nach Europa sofort wieder auf. Zur gleichen Zeit nur wenige hundert Meter entfernt im Brüsseler Europaparlament. Dort warb Oleg Dubina, Chef der ukrainischen Naftogaz, für die Position seines Landes. Die Ukraine stimmte der EU-Beobachtermission zu. Alles sah in diesem Moment nach schneller Einigung aus. Ja, ich kann garantieren, wenn Russland uns das Gas liefert, dann wird es auch nach Europa durchgeleitet, und zwar ganz schnell. Darauf hofften vor allem die Menschen in Südosteuropa, auch in der serbischen Stadt Pančevo, nicht weit von Belgrad. Dort spitzt sich die Lage derweil dramatisch zu. Ein Gaskraftwerk wurde bereits abgeschaltet. Vor allem die Armen und Schwachen leiden. Das Altenheim ungeheizt. Schal, Mantel und heißer Tee gegen die Kälte im Wohnzimmer. Ich habe seit 1940 schon so viele schwierige Situationen erlebt. Auch mit dieser Kälte werden wir fertig. So schlimm ist das gar nicht. In den Läden von Pančevo ein Ansturm auf Öfen und Heizgeräte. Denn viele Familien sitzen zu Hause in ausgekühlten Wohnungen. Denn die Gasheizung ist ausgefallen. Vor 2 Tagen war es noch wärmer. Jetzt ist es bitterkalt. Und es ist nicht klar, wie lange wir es zu Hause noch kalt haben.
Heute Abend tiefe Enttäuschung. Noch am Nachmittag hatten die Russen der Entsendung von Beobachtern in die Ukraine zugestimmt. Doch jetzt stellen sie Bedingungen. Es müssten auch russische Beobachter in die Ukraine entsandt werden. Doch auf Bedingungen will sich die EU nicht einlassen. Der Gasstreit bleibt weiterhin ungelöst.
Zum Krieg im Gazastreifen. Die Vereinten Nationen haben ihre Hilfslieferungen an die notleidende Zivilbevölkerung erst einmal eingestellt. Nach UN-Angaben hatte die israelische Armee am Nachmittag einen Hilfskonvoi beschossen. Israel wurde heute zum ersten Mal seit Beginn der Kämpfe auch aus dem Libanon beschossen. Offenbar ein Einzelfall, aber dauerhafte Angriffe von dort würden weite Teile Israels gefährden. Während des Libanonkriegs vor 2,5 Jahren waren Geschosse bis zu 80 Kilometer weit in israelisches Gebiet eingedrungen. Die Raketen, die zurzeit aus dem Gazastreifen abgefeuert werden, haben eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern.
Der Tag begann mit einem Schock. Naharija im Norden Israels wurde mit Raketen beschossen aus dem Libanon. Ein Altenheim traf es zur Essenszeit, dennoch nur Sachschaden. Israel feuerte sofort zurück. Das Heim wurde evakuiert und in der gesamten Grenzregion die Bunker geöffnet. Der Anfang des vielbefürchteten Zwei-Fronten-Krieges. Die UN-Schutztruppe fast hilflos. Seit dem Ende des Libanon-Krieges 2006 soll sie solche Attacken auf Israel verhindern. Die sofort in Verdacht geratene radikal-islamistische Hisbollah beeilte sich, sich von dem Angriff zu distanzieren. Ein libanesischer Regierungssprecher warnte vor dem Versuch, sein Land in ein neues Abenteuer zu verwickeln. Isolierte Vorfälle seien es, so die Lesart beider Seiten, Stunden nach dem Angriff. Der Kriegsschauplatz Gaza. Armeevideos zeigen den Moment des Abschusses palästinensischer Raketen vor einer Moschee. Die Luftwaffe schlägt zurück. Immer wieder tötet sie Mitglieder der Hamas, immer wieder trifft es aber auch ungezählte Unbeteiligte. Gewalt und Gegengewalt wollen kein Ende nehmen. Auch ein UN-Hilfskonvoi geriet unter Feuer, obwohl seine Fahrtroute mit dem israelischen Militär abgestimmt war. Beide Fahrer starben. Die Reaktion: Wir hatten keine andere Chance, als ab sofort alle Hilfsfahrten nach Gaza zu suspendieren, und zwar so lange, bis wir unumstößliche Sicherheitsgarantien erhalten. Im Westjordanland Solidaritätskundgebungen für Gaza, die immer öfter in Ausschreitungen münden. Hamas und Israel, so viel ist aus Kairo zu hören, denken über Friedenspläne nach. Direkt miteinander sprechen wollen sie aber nicht.
Immer noch lässt Israel keine Journalisten in den Gazastreifen. Karin Storch deshalb von der Grenze. Wenn die UNO jetzt ihre Hilfslieferungen einstellt, weil sie mehrfach von den Israelis angegriffen wurden, was bedeutet das für die Menschen in Gaza?
750.000 Menschen, die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen, beziehen die Lebensmittel bei den Vereinten Nationen. 150.000, die Ärmsten der Armen, erhalten finanzielle Zuwendungen. Das alles ist nun eingestellt, bis die UN Garantien von Israel erhält, dass ihre Mitarbeiter ohne Sorge für die Sicherheit arbeiten können. 13 UN-Mitarbeiter, darunter 9 Auszubildende, das sagte uns ein Sprecher, sind seit Beginn der Kampfhandlungen ums Leben gekommen. Er fügte hinzu, die Menschen im Gazastreifen, sie sitzen in einer Falle. Sie haben nun keine Lebensmittel und sie können aus der Kampfzone nicht fliehen. Aber vielleicht führt dieses Leid dazu, dass die internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe nun verstärkt aufgenommen werden.
Vielen Dank, Karin Storch. Zurück nach Deutschland. kaum ein Tag jetzt ohne schlechte Wirtschaftsnachrichten. Heute wird gemeldet, die Exporte brechen so stark ein wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen sie um 11,8% zurück. Und besonders deutlich fällt das Minus bei Exporten in EU-Länder aus. Vielen Unternehmen brechen also wegen der Finanzkrise die Aufträge weg und viele bekommen trotz des Rettungspakets für die Banken keine frischen Kredite. Union und SPD arbeiten deswegen jetzt an einem eigenen Schutzschirm speziell für Firmen. Im Gespräch sind Hilfen von insgesamt 100 Milliarden Euro.
Anpacken für unser Land. Der neue Leitspruch der Sozialdemokratie, auch Tenor ihrer Klausur. Die SPD tagt unter dem Eindruck der aufziehenden Wirtschaftskrise. Viele kleine und mittlere Firmen bekommen offenbar keine Kredite mehr. Helfen, schnell helfen könnte da ein weiteres staatliches Bürgschaftsprogramm.
Natürlich müssen wir angesichts der sich entwickelnden Lage, der sich vertiefenden Krise darüber nachdenken, ob man solche Bürgschaftstöpfe ausweitet. Auch darüber werden wir gegebenenfalls am kommenden Montag reden.
100 Milliarden Euro will der Wirtschaftsminister für angeschlagene Unternehmen. Keine Subventionen, sondern wie bei den Banken reine Bürgschaften. Und nicht auf einzelne Branchen beschränkt. Der Schutzschirm soll breit gefächert sein.
Wir haben plötzliche Auftragseinbrüche. Die Exportzahlen gehen zurück und es kann passieren, dass dadurch temporär mal Schwierigkeiten für bedeutende Industrieunternehmen auftreten können. Für diesen Fall wollen wir gewappnet sein.
Gut gewappnet sein, das will auch die SPD fürs Superwahljahr. Die Querelen des letzten Jahres will das neue Führungsduo vergessen machen. Es wird wieder Selbstbewusstsein demonstriert.
Die SPD ist gut drauf. Wir wollen gutes politisches Handwerk leisten für dieses Land, aber wir wollen natürlich auch Wahlen gewinnen. Weil wir das Regieren besser können als die anderen, wollen wir gewinnen, damit das auch für das Land auch in den nächsten Jahren eine ordentliche Bundesregierung gibt.
Dreidimensional, ein Kubus, das neue Logo, eine Partei mit Ecken und Kanten, die Botschaft. Die SPD zeigt sich auf ihrer Klausur neu sortiert, nicht nur äußerlich.
Ein Dreivierteljahr noch bis zur Bundestagswahl und die CSU prescht vor. Als erste der Parteien hat sie ihren Koalitionswunschpartner benannt. Nicht überraschend, es ist die FDP, mit der sie Deutschland regieren will. Die große Schwester CDU hat sich da öffentlich noch nicht festgelegt. Dieses Superwahljahr begleiten wir natürlich auch online unter dem Titel Wahl im Web, das Blog. Erklären, analysieren und kommentieren für Sie 8 ZDF-Moderatoren die Ereignisse im Internet unter heute.de. In den USA ist es unüblich, dass ein gewählter Präsident schon vor seinem Amtseid große politische Initiativen startet. Aber Barack Obama will angesichts der immer tieferen Krise der US-Wirtschaft wohl nicht länger warten. In dramatischen Worten erklärte er heute, warum er ein gigantisches Konjunkturprogramm auflegen will. Die Investitionen von mindestens 500 Millionen Euro seien notwendig, auch wenn sie die schon astronomische Verschuldung der USA noch weiter in die Höhe treiben.
Barack Obama. Die Zeit drängt. Unter Hochdruck arbeitet der kommende US-Präsident Obama an seinem Konjunkturpaket. Heute warb er in einer Rede für eine rasche Umsetzung des Rettungsplans. Jeden Tag, den wir länger warten, versinkt unsere Nation immer tiefer in einer Krise, aus der wir irgendwann nicht mehr herauskommen. Und die ist längst im Alltag der Menschen angekommen. Gewinneinbrüche großer Firmen und massive Steuerausfälle haben viele Kommunen an den Rand des Bankrotts gebracht. Schulen geht das Geld aus. In Detroit schreibt ein Rektor Bittbriefe an die Eltern. Die Schule kann sich weder Toilettenpapier noch Glühbirnen leisten. Überall im Land brechen marode Brücken unter der Last des Verkehrs zusammen. Die letzte Weltmacht braucht dringend Hilfe. In diesem Moment kann nur die Regierung für die notwendige Ankurbelung der Wirtschaft sorgen, um uns aus dieser Rezession rauszuholen. 775 Milliarden Dollar soll das neue Rettungspaket schwer sein. Ein Großteil sind Steuererleichterungen und Investitionen in die Infrastruktur. Für die Opposition ist dies der falsche Weg. Das sind doch nur neue Ausgaben und neue Schulden. Ich glaube nicht, dass wir so die Probleme lösen. So bekommen wir die Wirtschaft nicht in Gang. Rettungspaket oder doch nur sinnlos verschwendete Steuergelder. Noch ist sich Amerika über Obamas Wirtschaftspläne nicht einig.
Dieter Althaus macht weiter gesundheitliche Fortschritte. Thüringens beim Skilaufen schwer verunglückter Ministerpräsident kann bald aus Österreich in ein Krankenhaus in Jena gebracht werden. Die Ärzte sagen, Althaus sei allerdings noch nicht wieder ganz räumlich und zeitlich orientiert.
Noch liegt Dieter Althaus hier im Krankenhaus im österreichischen Schwarzach. Zeitlich und örtlich ist er noch nicht vollständig orientiert. Deshalb soll er nun in seine Heimat Thüringen zurückkehren.
Der Hauptgrund für seine Verlegung ist eigentlich ein medizinischer. Wenn jemand ein Übergangssyndrom nach einer so schweren Verletzung durchmacht, dann kann man ihm auch damit helfen, dass man ihm eine sehr familiäre Umgebung schafft.
Was passiert ist, weiß Althaus noch immer nicht genau. Vernehmungsfähig ist er nicht. In Thüringen hofft seine Partei, die CDU, dass er bald in die Staatskanzlei zurückkehrt. Für die anstehende Landtagswahl gäbe es keine Alternative.
Es gibt keinen Plan B. Es gibt Dieter Althaus als Spitzenkandidaten. Dieter Althaus ist fit, vital. Und deswegen hoffen wir kurzfristig, dass er wieder genesen wird.
In der Uniklinik Jena bereitet man sich jetzt auf die Ankunft des Ministerpräsidenten vor. Spätestens Sonntag soll er verlegt werden.
Zuerst kam der Schnee, dann der Regen und beides zusammen führt in vielen US-Bundesstaaten jetzt zu schweren Überschwemmungen. Im gebirgigen Nordwesten bei Seattle wurden aus kleinen Flüssen tosende Wasserfälle. Zehntausende Anwohner sind aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Schneeschmelze und Dauerregen drohen, weitere Regionen zu überfluten. Glück hatten zwei Piloten in Michigan. Sie konnten auf einem zugefrorenen Fluss notlanden. Noch hielt das Eis für ihre Rettung. Wer hier bei uns dem Dauerfrost entgehen will, der hat zurzeit nur eine Wahl. Helgoland, 1,4 Grad über Null und damit Deutschlands wärmster Ort. Überall sonst ist es immer noch bitterkalt. Es ist kein Rekordwinter, sagen die Meteorologen, aber bisher einer der kältesten der letzten 100 Jahre.
Eis, wohin das Auge blickt. Ob auf der Elbe, die deshalb oberhalb von Hamburg für die Binnenschifffahrt gesperrt werden muss, oder auf der Müritz, dem größten deutschen See in Mecklenburg-Vorpommern. Dort gehen die Winterangler dem Vergnügen nach, an Eislöchern auf Hecht und Barsch zu lauern. Es gibt allerdings nicht wenige, die in der Kälte draußen arbeiten müssen. Berlin früh am Morgen, das Thermometer zeigt fast minus 22 Grad, die Flotte der Müllmänner rückt aus. Knochenarbeit wartet auf sie, außerdem glatte Straßen und manchmal ungeräumte Grundstücke. Die schweren Mülltonnen müssen sie oft ein paar Mal auf den Boden stampfen, um sie leeren zu können.
Weil das alles angefroren ist. Meistens machen die Leute feuchte Möhren, zum Beispiel Laub oder so, und das friert natürlich bei der Kälte an.
Die Schicht dauert länger als sonst, denn Kälte hin oder her, die Arbeit muss ja gemacht werden. Und gearbeitet wird auch im Wald, gerade jetzt, denn es ist Hochsaison bei der Holzernte. Die Forstleute sind tatsächlich froh über die Kälte, denn nun kann auch schweres Gerät ran.
Wenn der Boden natürlich gefroren ist, können schwere Maschinen auf diesem Boden fahren, ohne ihn zu zerstören.
Kalt wird es den Forstarbeitern im Thüringer Wald bestimmt nicht. Der Job ist schweißtreibend. Und ziemlich gemütlich haben sie es in den Pausen schließlich auch.
Vergleichsweise milde minus 9 Grad kalt war es beim Biathlon in Oberhof. Die deutsche Männerstaffel kam ohnehin nicht zum Frieren. Nach heißem Rennen hat sie es auf einen überraschenden, erfreulichen Platz 3 geschafft. Startläufer Michael Greiß fiel nach einer Strafrunde zwischenzeitlich auf Platz 9 zurück. Michael Rösch konnte dann wieder Boden gut machen. Im letzten Wechsel übergab Arndt Pfeiffer sogar als Führender an Toni Lang, aber der musste sich dann doch Russland und dem Sieger Österreich geschlagen geben. Es gibt beim Wetter keine große Veränderung morgen. Der größte Teil Deutschlands hat noch ein paar Tage Dauerfrost vor sich. Die Einzelheiten gleich von Inge Niedeck. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, Ausblick 2009, ein Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering. Das war's von der Heute-Redaktion. Schönen Abend wünsche ich noch. Auf Wiedersehen. Bis morgen.
Guten Abend. Die Kälte beschäftigt uns jetzt schon die ganze Woche. Es gab einige Rekorde. Die vergangene Nacht war im Süden am kältesten. Minus 15 Grad, örtlich auch noch etwas kälter. Und wenn wir die Nacht davor noch dazu nehmen, da war es eher in der Mitte am kältesten. Und da in minus 28 Grad in Sachsen, in Diepoldiswalde, an einer Station des Deutschen Wetterdienstes gemessen. Es gibt auch private Wetterdienste, die auch Messnetze betreiben. Und die haben zum Teil noch tiefere Temperaturen ermittelt. Aber wir beziehen uns auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes, der nach internationalen Standards misst. Und ein Teil dieser Messdaten fließt in ein weltweites Beobachtungsnetz der WMO, der Weltorganisation für Meteorologie, ein. Mehr als 25.000 Beobachtungsdaten weltweit kommen da zusammen. Und dadurch wird es überhaupt erst möglich, dass man weiß, dass es zum Beispiel heute Mittag am Polarkreis minus 25 Grad kalt war, 0 Grad etwa in Paris und plus 9 Grad in Rom. Und wir kommen jetzt wieder zu den Nachttemperaturen. Da schauen wir auf das Satelliten. Bild von heute, denn es ist wichtig, ob es klar ist, ob es windig ist. Und hier sehen wir also verbreitet wieder die Schneeflächen, die auch noch da sind, weil es ja so kalt war. Nur im Norden gibt es einige Wolken, Richtung Süden ist es verbreitet klar. Das heißt, in der Mitte und im Süden erwarten wir auch wieder zweistellige Minusgrade, örtlich bis minus 17 Grad in den östlichen Mittelgebirgen. Frostfrei bleibt es an der Küste. Dort gibt es auch mehr Wolken, gelegentlich etwas Regen oder Schnee und im Landesinneren kann es dann auch glatt werden, im Süden zum Teil Nebelfelder. Und die milde Luft, die kann sich auch so schnell nicht durchsetzen. Das heißt, auch morgen bleibt es weitgehend frostig. Nur im Norden gibt es ein leichtes Plus. Dort ist auch der Wind kräftiger, aber er bringt auch Wolken mit, die über den Norden ziehen und gelegentlich auch etwas Schnee oder Regen bringen. Und wenn es dann ins Landesinnere geht, da kann es dann auch glatt werden auf den Straßen. Richtung Süden ein recht schöner Sonnentag, kann man sagen. Allerdings halten sich zum Teil die Nebelfelder auch etwas länger. Und in den nächsten Tagen geht es relativ freundlich weiter. Viel Sonnenschein, teilweise aber auch Hochnebel, der sich länger hält. Im Norden zum Teil mehr Wolken. Tagsüber wird es so ein bisschen milder allmählich. Die Nächte bleiben allerdings kalt. Aber über dieses Wetter können wir uns eigentlich nicht beschweren. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.